Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salut. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ja, hallo ihr Lieben, der literarische Salon ist wieder am Start. Hier in Berlin natürlich mit Christian Raabe und in Frankfurt haben wir die liebe Karin zugeschaltet, das hoffe ich zumindest. Sag mal was. Nein, du kannst natürlich nichts sagen, weil ich dich noch nicht entmutet hatte. Der Klassiker.
Charmant, darf ich jetzt was sagen?
Ja, jetzt darfst du was sagen.
Also, herzlich willkommen auch von mir, ihr Lieben. Hier ist Karin Müller aus Frankfurt und wenn ihr mich hört, dann habt ihr Glück gehabt. Und wenn nicht, dann nicht.
Und das ausgerechnet bei der Folge, die sich um euch dreht, ihr Lieben. Denn es ist Frauentag, also zumindest dann, wenn diese Sendung hier online gehen wird. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir tatsächlich auch einfach mal über, ja, nennen wir es mal, frauliche literarische Themen sprechen wollen. Und spontan kenne ich eine Person, die dazu wirklich bestimmt recht viel sagen kann. Und deswegen lehne ich mich jetzt zurück und überlasse dir ausnahmsweise mal das Feld, liebe Karin. Leg los!
Das ist ja wunderbar. Also erstens mal begrüße ich natürlich auch ganz besonders unsere männlichen Zuhörer. Die können heute ganz viel lernen, wie immer eigentlich. Dann muss ich dir, lieber Christian, direkt mal einen schönen Gruß ausrichten, nämlich von meiner Mutter. Mit der habe ich nämlich noch vor wenigen Minuten telefoniert und sie lässt dir ausrichten, bitte bleib so, wie du bist und lass dir nicht von mir das Wort verbieten, sondern... Sei einfach so charmant, wie du immer bist. Also jetzt großer Dank. Fangirl-Alarm von meiner Mutter.
Grüß sie gerne zurück. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht, weil meine Klappe, die musst du doch sowieso extra totschlagen.
Wahrscheinlich, ja. Aber das wollen wir jetzt noch nicht durchexerzieren.
Nein, so weit bitte. Ist es noch nicht, genau.
Nein. Frauentag. Also... Du hast ja Feiertag heute, oder?
Ich werde dann Feiertag haben, genau, richtig. Also um mal wieder in Podcast-Deutsch zu sprechen. Ja, ja. Wir nehmen ja ein kleines bisschen vor dem 8.3. auf, weil eben zu diesem 8.3. weile ich gar nicht in Berlin und wäre dementsprechend auch gar nicht in der Lage, unsere Aufnahme hier durchzuziehen. Da haben wir nämlich vor, in Südtirol zu sein. Schauen wir mal, ob wir dann in der Rückschau sagen können, yay, hat geklappt. Tatsächlich, aber in Berlin haben sie ja, weil wir ja ohnehin mit sehr wenig Feiertagen gesegnet sind, haben sie tatsächlich ein Einsehen gehabt und haben den Internationalen Frauentag als Feiertag eingestellt. Finde ich gut. Also jetzt nicht nur deswegen, weil dann halt einfach frei ist, aber ich finde das in Ordnung, das kann man durchaus machen.
Ja, ich finde das auch großartig und ich finde es schade, dass es nur in Berlin ist, aber vielleicht ist es ja sozusagen nur ein erster Schritt. Ich würde dann auf einen, was weiß ich, dieser doofen christlichen Feiertage gerne verzichten angesichts eines Frauentagsfeiertags. Also wenn es dann sein müsste, dass ich jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, Christi Himmelfahrt oder sowas, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt überall Feiertag ist und jetzt blamiere ich mich gerade schon wieder total, weil ich nicht mehr so richtig sattelfest bin, aber ich bin ja auch ausgetreten, insofern ich muss es nicht mehr wissen.
Bedenke wohl, was du sagst, das wäre dann wieder einer der Feiertage, die in Berlin überhaupt noch vorhanden sind, also bitte nimm mir den nicht weg.
Okay, also dann machen wir irgendwie so einen anderen abseitigen. Ja, ich meine, weißt du, dass der Feiertag, der heißt ja offiziell, also seit 1975 heißt der Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden.
Ja, ist doch, also ich meine, man hätte es vielleicht auch nur für die Rechte der Frau machen können, aber Frau und Frieden passt doch eigentlich gut zusammen, oder? Eigentlich.
Ja, also eigentlich schon. Also und ich, also ich, wir sind ja kein politischer Podcast und wir werden auch nicht damit anfangen. Wir haben die Corona-Pandemie einigermaßen umschifft. Wir werden auch alles andere an aktueller Lage hoffentlich einigermaßen umschiffen können. Aber also das nur mal am Rande. Ja. Gäbe es weniger idiotische alte Männer an so wichtigen Regierungsposten, sondern ein paar pragmatische Frauen, hätten wir diese ganze Scheiße jetzt nicht an der Backe.
Nicht nur diese, ja, tatsächlich. Ja. Also es gab ja auch während den in den Pandemiezeiten, die ja auch immer noch nicht vorbei sind, ja auch mal so eine Auswertung, welche Länder sind relativ gut und schnell mit diesem ganzen Thema klargekommen und welche nicht so. Und oh Wunder, diejenigen, die eine Frau vorne dran hatten, waren irgendwie ein bisschen besser unterwegs.
Ja, komisch. Also, naja, gut. Also ich könnte da jetzt große Brandreden halten. Mache ich aber nicht, weil das ist ermüdend und erschöpfend und da fehlt mir ehrlich gesagt im Moment die Energie dazu. Die nutze ich lieber für andere Dinge. Ich habe auch gestern jetzt hier für die Zuhörer ist es der gestrige Tag gewesen. Für mich ist es irgendwie gefühlt jetzt übermorgen. Also ich habe den Blogpost für den 7. März geschrieben heute, der dann einen Tag vor Veröffentlichung dieser Episode, aber naja, egal. Also ihr wisst, was ich meine. Und da wollte ich eben auch zum Thema Frauentag was schreiben und hatte dann schon irgendwie ein super Konzept mir überlegt, was ich da jetzt schreiben könnte und seit wann es ihn gibt und was es alles so beinhaltet. Und dann bin ich schon wieder sehr, sehr polemisch geworden und dann dachte ich mir, nee, ich lasse es einfach und habe stattdessen mich ein bisschen umgehört und im Kolleginnenkreis gefragt und habe die Damen gebeten, mir einen Satz zu schreiben jeweils oder vielmehr zwei Sätze, nämlich der erste musste lauten: Ich bin eine Superheldin, weil ... Und der andere, meine Protagonistin XY aus dem Roman XYZ ist eine Superheldin, weil. Und da sind wirklich sehr schöne Antworten rausgekommen. Also ich habe insgesamt 15 Beiträge gesammelt, kleine Mutmachergeschichten, weil ich es schön finde, wenn sich die Frauen tatsächlich auch selbst als Superheldinnen empfinden. Und bis auf eine, die hat geschrieben, ich bin keine Superheldin, ich schaue den Heldinnen nur beim Fliegen zu.
Ja, gut, das ist natürlich auch cool, ja.
Ja, also ich verlinke diesen Artikel in den Shownotes, dann könnt ihr den lesen. Ich werde jetzt hier nichts draus erzählen, könnt ihr ja alle selber nachlesen. Aber das waren einfach sehr schöne Geschichten und das hat mir dann einfach viel mehr Freude gemacht, als jetzt da so ein kampffeministisches Pamphlet da rauszujagen, was mir eigentlich unter den Nägeln gebrannt wäre. Das ist jetzt einfach eine versöhnliche, hoffnungsstiftende kleine Geschichte geworden.
Sehr schön.
Und so wollen wir das hier ja auch handhaben, oder?
Ja, aber natürlich. Genau so wollen wir das handhaben.
Ja.
Sehr cool.
Frauen in der Literatur, oder?
Ja.
Wolltest du diskutieren?
Wolltest du mir mal näher bringen? Also ich meine, ja klar, natürlich habe ich auch diverse Frauen in der Literatur schon erlebt. Und tatsächlich ist es ja auch eine Frau, die mich ernsthaft dazu gebracht hat, mit der Eigenproduktion zu beginnen, dementsprechend, ja, passt wunderbar das Thema schon allein deswegen.
Hm. Ja.
Ja, aber erzähl du doch bitte mal, was dir dazu jetzt, ja, weiß ich nicht, so spontan einfällt oder besonders auf der Seele liegt. Dann kann ich ja vielleicht so ein kleines bisschen einsteigen dazu.
Ja, also was natürlich der totale Aufreger ist, obwohl ich jetzt eigentlich keinen Aufreger heute bringen möchte, aber ich komme da nicht total umhin, dass gefühlt ja, wenn man sich so umguckt, also dass der Großteil aller Leser, aller Lesenden, nenne ich es mal neutral, aller Lesenden, der ist die überwiegende Mehrheit weiblich, ich glaube irgendwie 80%. Mhm. Demgegenüber stehen auch gefühlt unfassbar viele AutorInnen, also tatsächlich, oder Autorinnen, Frauen, die Bücher schreiben, die sozusagen, ja, gerade so in der Unterhaltungsliteratur, es ist ja auch so in unserer Blase ja schon auch sehr weiblich dominiert, der Markt. Habe ich zumindest das Gefühl, in der tatsächlichen Wahrnehmung, also als das, was als Literatur anerkannt wird oder was als auch hochwertige Unterhaltung oder sowas wahrgenommen wird, da stehen dann wieder nur die Kerle. Ja, also offensichtlich ist es ja immer noch so, dass in der Wahrnehmung vieler Feuilletonisten Texte, die aus der Feder einer Frau entspringen, nicht so.
Sind wahrscheinlich auch hauptsächlich alte weiße Männer. Ich muss jetzt bloß an Herrn Reich-Ranitzky denken, der zwar ja nun nicht mehr da ist, aber das ist ja quasi auch so ein Paradebeispiel dafür.
Ja, aber ich meine, ach Gott, jetzt wir kommen einfach immer wieder zu diesem Thema. Das ist wirklich mit diesem Chromosomproblem, den.
Ja, ja. Also ich muss jetzt auch gerade daran denken, wie letztendlich das auch ja eben in den älteren Zeiten so losgegangen ist. Also Thema so viktorianisches London und so in der Richtung. Und George Eliot, für alle diejenigen, die jetzt gerade spontan nichts damit anzufangen wissen, das ist tatsächlich ja eine Frau, die sich einen Männernamen geben musste, um überhaupt veröffentlicht zu werden. Das hat mich im letzten Jahr tatsächlich so fasziniert, dass ich ja darum herum einen ganzen Reigen von Kurzgeschichten eben so angelegt habe, die sich die eben damit anfingen, dass jemand auf diese Frau trifft, die sich dann später als George Eliot eben bekannt gemacht hat, und dieser Mensch hieß halt Eliot George, sodass also ja. Ist jetzt vielleicht blöd, dass es so daherkommt im Nachhinein, als ob er ihr da jetzt auf die Sprünge helfen musste. Aber ich habe es eigentlich eher so gesehen, dass sie die Idee des Namens einfach aufgenommen und umgedreht hat, weil sie selbst ja ohnehin drauf und dran war, etwas zu veröffentlichen. Also insofern wird das hoffentlich nicht als dieses tolle englische Patronizing irgendwie gesehen. Man sehe es mir bitte nach, ja.
Wir sehen dir alles nach, Christian. Gut. Sehen wir Vielen eigentlich Dank. Immer alles nach. Nein, haben wir da einen Link dazu, den wir in die Shownotes packen können?
Garantiert, also weil das ist ja auf meiner Seite ist ja diese erste Geschichte aus dem Fateman-Universum ist ja vorhanden, kann ich dir natürlich zur Verfügung stellen.
Sehr schön, dann können wir das nämlich auch, die geneigten HörerInnen können das dann auch nachlesen. Also das ist tatsächlich ein verheerendes Phänomen, und ich meine, klar, es war in der viktorianischen Zeit, aber es ist ja bis in die jüngere Vergangenheit ist es ja noch so weitergegangen, oder ganz viele Frauen veröffentlichen, also je nach Genre, gerade auch im Science-Fiction-Bereich, veröffentlichen sie zum Beispiel nur mit Initialen und nicht mit ihrem vollständigen Vornamen. Also zum Beispiel aber auch J.K. Rowling, das war jetzt natürlich, ist nicht Science Fiction, das ist eben Harry Potter Jugendfantasy, aber sie hat ihre Bücher auch nicht als Joanna Rowling veröffentlicht, sondern eben als J.K. Rowling.
Sie konnte ja in Anführungsstrichen tatsächlich überhaupt von Glück sagen, dass sie veröffentlicht wurde, weil sich ja einige Verlage eben das nicht vorstellen konnten. Vielleicht auch deswegen, weil sie eine Frau mit Fantastik nicht in Verbindung bringen konnten. Weißt du, ich muss jetzt auch wieder so dran denken, dass ja die lieben Kolleginnen, mit denen ich eben diese Aktion, der Fantastischer Montag, am Start habe, im Rahmen dessen ja diese George Eliot Geschichte auch dabei rauskam. Das sind ja eben auch drei Autorinnen, die wunderbare, fantastische Geschichten am Start haben, auf so vollkommen verschiedene Art und Weise, dass ich mir eben also überhaupt nicht vorstellen kann, dass es einfach am Geschlecht liegen soll, irgendwie. Das ist fast, es ist genau so ein stereotype Vorstellung, wie Self-Publishing ist grundsätzlich nur Humbug.
Ja.
Wissen wir ja.
Ja, es ist, ja, wir wissen es, aber viele wissen es eben nicht. Das ist ja das Traurige.
Ja.
Du wolltest doch nochmal, oder erzähl doch nochmal, du hast die werte Kollegin ja schon häufiger erwähnt, aber ich finde, in dieser heutigen Show hat sie nochmal einen Ehrenplatz verdient, die Frau, die dich zum Schreiben inspiriert hat.
Genau, also ich habe deswegen mal mir hier ein bisschen Hilfe aufgeblättert, weil tatsächlich, auch wenn mir der Name natürlich auf dem Cover des Buches irgendwie oder der Bücher in Erinnerung geblieben ist, wusste ich also bis vor relativ kurzer Zeit eben noch nicht so wahnsinnig viel über sie. Und das ist die gute Anne McCaffrey. Und die ist tatsächlich im Jahr 1926 geboren worden, ja. Am 1. April, also ein, naja, nicht April-Scherz. und die ist ursprünglich eine Amerikanerin, die dann sogar, also die sich erstmal als Werbetexterin so in den, ja, ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, so in den Anfangs 50er Jahren oder so, hat sie erst als Werbetexterin gearbeitet in Amerika, hat dann erst in den USA und in Düsseldorf sogar Gesang und Opernregie studiert, hat auch an der Oper gearbeitet, aber hat tatsächlich dann irgendwann, ich glaube, ja, wenn ich das hier richtig sehe, sie hat für eine Kurzgeschichte oder sie hat eine Kurzgeschichte veröffentlicht, eine fantastische, und das muss in den so Mitte der 60er Jahre gewesen sein oder sowas in der Richtung. Nein, Mitte der 50er Jahre sogar. Und ja, hat sie veröffentlicht, da ist erstmal noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Sie hat dann aber 1900, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1967 hat sie diesen Zyklus der Drachenreiter von Pern angefangen und hat auch sofort in 1968 den Hugo Award für einen Teil davon abgesahnt und in Folge also unheimlich viele Auszeichnungen, die sie teilweise auch posthum bekommen hat. Und ich muss wirklich sagen, ja, wir haben ja diese Geschichte inklusive diesem dieser Illustration von dem Typen mit dem Pornobart, haben wir ja schon mal in einer früheren Folge irgendwie am Start gehabt. Ich finde es so faszinierend, wie lang jemand quasi in ein und derselben Sache drinbleiben kann und immer wieder was Neues da bringen kann, aber trotzdem sich selbst und seiner Geschichte treu bleiben kann. Also ich habe das Gefühl, ich meine, gut, George R. R. Martin, der hat ja mit diesen Game of Thrones Dingern ja auch immer riesen Schwarten veröffentlicht und hatte ja dann irgendwann ein Kompendium von sagen wir mal, notwendigem Wissen, was ja selbst irgendwie fast schon die Enzyklopädie Britannica umfasste sozusagen, um irgendwie letztendlich noch zu wissen, wer hat denn wann, wo, was irgendwie mal gemacht und so. Ich weiß nicht, ob sie das auch so gemacht hat, und ihre Bücher sind auch lange nicht so dick, aber sie sind trotzdem wunderbare Geschichten, die eben nicht nur einfach so, naja, irgendwie so Fantasy halt sind, sondern da ist auch eine ganze Menge, ich würde jetzt mal sagen, zeitloser Zeitgeist, irgendwie drin. Es fängt nämlich im Prinzip damit an, diese erste Geschichte, dass es eben, also es gibt eine Welt, auf der es die sogenannten Drachenreiter gibt, die eben mit fliegenden Echsen eine telepathische Verbindung haben und die eine gewisse, also die kämpfen gegen eine Art Sporenregen, wie man das jetzt so nennen will. Also immer so alle so und so viele Jahre kommt irgendein Trabant dieses Planeten, diesem Planeten so nah, dass irgendwelche Sporen quasi den Übergang finden. Und in dem Moment, wo die auf der Erdoberfläche da ankommen, zerstören sie alles. Und dafür wurden eben diese Drachenreiter irgendwie, ja, die gibt es dafür, damit die eben im Flug quasi durch ihren Flammenatem diese Sporen schon vernichten können. Aber nun ist es so, dass aus irgendeinem Grund dieses Herannahen jetzt unheimlich viele Jahre ausgelassen hat. Sodass, und da sind wir jetzt dann an der Sache, wo es quasi auch schon wieder aktuell wird, sodass die Denke der Leute und vor allen Dingen auch der Leute, die eben, na sagen wir mal, an der Macht sind, in die Richtung geht, ey, die sitzen da bloß rum, die kosten uns bloß Geld, die wollen von uns irgendeinen so einen Zehnten, weil sie selber ja nicht arbeiten, denn sie stellen ja quasi so diese, die Kraft dar, die immer dann, wenn es jetzt kommt, dann müssen sie sofort los, deswegen können die weder Ackerbau noch sonst was betreiben, also müssen sie unterhalten werden. Und deswegen ist es so, ja, wofür brauchen wir die noch, wollen wir die nicht abschaffen? Ja. Mhm. Und das sind dann eben Sachen, wo dann eben diese Lokalfürsten sich eben für immer wichtiger halten und versuchen, die irgendwie abzusägen. Und da gibt es dann eben eine Frau, die ganz am Beginn der ersten Geschichte mehr oder weniger als Küchenmagd irgendwo arbeitet, obwohl sie eigentlich Tochter aus einem adligen Haus ist, aber sich quasi nur davor retten konnte, glaube ich, mit ihrer restlichen Familie gemeuchelt zu werden von irgendeinem anderen Lokalfürsten, indem sie sich quasi, unerkannt zum Küchenpersonal begeben hat oder so. Ja, und die ist, also die begleitet uns mehr oder weniger durch fast sämtliche dieser Bücher irgendwie. Und das ist eine absolut super Frau. Also wer wirklich was über starke Frauen lesen will, die, sagen wir mal, auch, also das ist jetzt so nicht wie bei wie heißt sie, Marion Zimmer Bradley, die im Prinzip ja die Frauen eben so als besonders stark und so rausgehoben hat, aber die Männer nur als mehr oder weniger minder bemittelte, tumbe Klötze dargestellt hat.
Was ist total realistisch ja ist.
Ja, also way, in gewisser Weise schon. Aber eben Anne McCaffrey, die schafft es eben halt, die starke Frau auch, oder starke Frauen, auch quasi in einer gleichberechtigten Art und Weise mit eben starken männlichen Persönlichkeiten interagieren zu lassen. Und das passt wunderbar zusammen. Und also dieser Zyklus der Drachenreiter von Pern ist tatsächlich das gewesen, was mich fasziniert hat, als ich Anfang der 90er eben mal drauf stieß in der Fantastikbuchhandlung meines Vertrauens. Weil ich damals ja eben auch auf Reihen gestanden habe. Ich habe mal da Shannara und sonst was alles, da gibt's ja auch ohne Ende immer wieder neue Bücher draus. Und ich habe halt auf Reihen gestanden und habe da gesehen, oh, hier gibt's Dinger, die, weiß ich, das waren zu dem Zeitpunkt auch 9 oder 10 Bücher irgendwie. Und habe dann eben so drauf geguckt, was, das erste ist von 1967? Und das letzte war gerade aus von 1990 irgendwie. Mhm. Und das fand ich so cool, dass ich mir gesagt habe, das musst du unbedingt lesen. Naja, und wer mal bei Wikipedia reinguckt, unter Anne McCaffrey, der wird dann also auch feststellen, dass die Gute eben nicht nur diese Drachenreiter am Start hatte, sondern die hat also offensichtlich auch in Also zusätzlich zu diesen Drachenreitern gibt es auch noch mehrere andere Zyklen, die sich zu einem sogenannten Federate Sentient Planets Universum irgendwie zusammenzuschließen sind. Und die haben alle auch noch diverse Dinger am Start. Und dann gibt es auch noch mehrere andere Universen, die sie ersonnen hat. Und zwar eben nicht nur in Richtung Fantasy, sondern tatsächlich auch in wirklich lupenreiner Science Fiction. Und der Witz ist, dass sie zum Schluss dieser Drachenreiter tatsächlich auch so ein bisschen wie ein Prequel einführt. Und dieses Prequel zeigt eben, wie die Drachenreiter überhaupt entstanden sind. Und es stellt sich letztendlich raus, dass nämlich eigentlich es ein Generationenschiff gab, was von der Erde irgendwann mal gestartet ist. Und die sind eben irgendwann nach sonst wie viel Jahrzehnten, Jahrhunderten auf diesem Planeten Pern angekommen, weil sie erstens mussten sie zum Teil die Erde verlassen und zweitens wollten sie eben auch quasi eine Gesellschaft wieder erstellen, die nicht so auf diesem Kommerz basierte, sondern quasi auf gegenseitiger Hilfeleistung und sowas in der Richtung, weshalb sie dann auch sämtliche Rückkehrmöglichkeiten komplett abgebrochen haben, indem sie ihre, also die Landefähren alle demontiert haben und zu irgendwelchen Mobiliar und Häusern und sonst was umgemünzt haben und das dann über Jahrhunderte irgendwann mal in die Richtung kam, dass niemand mehr so richtig über die ursprünglichen Sachen wusste, weil es nämlich irgendwann mal eine Katastrophe gab, die zwar die Menschen überlebt haben, aber das ganze Wissen ist verschüttet worden. Ja, und das ist so geil. Also wer diesen Zyklus noch nicht kennt und sich in fantastischer Literatur gerne bewegt, unbedingt reinziehen.
Ja, also was ich da total faszinierend finde, und das ist der Punkt, den ich eigentlich Joanna Rowling oder J.K. Rowling ankreiden muss. Sie hat natürlich mit Hermine tatsächlich eine starke weibliche Figur auch in die Protagonistenriege reingeschrieben, aber sie hat einen männlichen Titelhelden und es sind einfach, ja, also so die wesentlichen Figuren sind auch bei J.K. Rowling alles Männer, ja. Also die, klar, es gibt natürlich hier Minerva McGonagall zum Beispiel als wirklich tolle und wichtige Lehrerin. Aber ansonsten die ganzen wesentlichen Figuren, die wirklich die Geschichte am Laufen halten und die für Drama und alles sorgen, das sind alles Kerle.
Ja.
Und das finde ich. Das finde ich, also ich meine, ich liebe die Stories nach wie vor, aber das nehme ich ihr schon ein bisschen übel, weil es ist so verschenkt, weil das ist genau das Thema, dass gerade Mädchen und junge Frauen oder auch alte Frauen wie ich, also sich doch nach guten und nach coolen Rollenvorbildern sehnen, ja. Und das hat sich offensichtlich Frau McCaffrey schon vor 60 Jahren gedacht, dass das wichtig ist und hat es dann so hineingeschrieben.
Eben, und wenn man sich mal überlegt, dass sie wirklich zu einer Zeit mit wirklich Fantastik da am Start war, wo, denke ich mal, die gesamte Domäne jetzt von irgendwelcher fantastischer Literatur ja auch, denke ich mal, eher männlich besetzt war. Obwohl, es könnte natürlich sein, das sind ja eben so diese späten 60er, wo quasi ja auch Women's Liberation durchaus am Start war. Also es könnte natürlich sein, dass sie es geschafft hat, zu dieser Zeit dadurch bekannt zu werden, weil eben da nicht so das muss alles so männlich sein, gerade wichtig war.
Ja.
Kann sein.
Ja, also für mich ist ja tatsächlich ein perfektes Buch und da will ich jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen. Ist es ja tatsächlich, wenn die Figuren oder auch die Geschlechter ausgewogen sind und wenn es dann nicht so unglaubliche Machtverschiebungen gibt. Also ich weiß, dass dass es ja ganze Industriezweige gibt in der Unterhaltungsliteratur, die genau von diesem Machtgefälle partizipieren und davon leben. Mhm. Und ich verstehe einfach nicht den Reiz dahinter. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Also ich persönlich, ich als Leserin finde das total abtörnend und zwar in beide Richtungen. Ich mag jetzt auch nicht so die superpatente und superklasse Frau und die total tumpen männlichen Idioten. Das ist zwar, ich mache dann immer gerne Witze drüber, dass es wie so eben, dass es ja ein realistisches Abbild unserer Welt ist. Und selbst wenn es tatsächlich so wäre, was es natürlich nicht ist, aber selbst wenn es tatsächlich so wäre, finde ich, ist es die Aufgabe von guter Literatur, ja auch Alternativen aufzuzeigen. Ja, wie könnte die Welt sein, wenn gewisse Dinge einfach ein bisschen besser wären? Ja, also wenn es eben keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Geschlechtern gäbe, wenn es diese Machtverhältnisse nicht gäbe, sondern wenn das alles so ein bisschen egalisierter wäre und gleichberechtigter wäre. Und ich glaube nicht, dass es deswegen langweilig wäre. Also überhaupt nicht. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es gerade auch in einer Welt, die, und jetzt rede ich leider immer noch von einer fiktionalen Welt, weil in der realen haben wir ja gerade wieder gesehen, dass es doch ganz anders läuft, aber in einer fiktionalen Welt, wo es eben ausgewogene Machtverhältnisse gibt zwischen den Protagonisten, jetzt zum Beispiel in einem Liebesroman, ja, dann muss es nicht langweilig sein, wenn es gleich starke oder ähnlich starke Figuren gibt.
Das sieht man ja also sehr gut auch an deinen Geschichten, weshalb ich also wirklich, ich musste sehr überlegen, weil es ja darum ging, so Lieblingsautorinnen oder so speziell. Ich habe natürlich Anne McCaffrey deswegen genommen, weil sie letztendlich da die Initialzündung für mich gegeben hat. Aber genauso gut kann ich jetzt einfach auch mal sagen, du hast mich ja vorhin loben lassen. Ich bin immer wieder voll des Lobes über deine Geschichten, weil genau da ist es ja so. Da existieren die Angehörigen beider Geschlechter, also zumindest der, ach Gott, wie soll man das jetzt sagen? Also ich rede mich jetzt im Zweifelsfall sowieso im Kopf und Kragen. Also man möge es mir nachsehen. Es gibt natürlich tatsächlich auch das dritte Geschlecht und alles mögliche andere. Ich sage jetzt aber männlich und weiblich einfach mal als die üblichen Geschlechter, die existieren da in deinen Protagonisten gleichberechtigt nebeneinander, haben alle ihre Stärken und Schwächen und es tut dieser Geschichte oder diesen Geschichten ja überhaupt keinen Abbruch, sondern die sind trotzdem die sind mitreißend, die sind anrührend, die sind lustig und ja, also das ist völliger Schwachsinn, dass man eben quasi immer aus diesem Machtgefälle raus da irgendwelche Sachen meint, machen zu wollen. Irgendwo.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie so dieses David gegen Goliath-Narrativ ist, das offensichtlich so tief in uns allen verwurzelt ist, wobei das ja in dem Falle sogar zwei Männer sind. aber dass man da ja, also das darauf basierend ja unsere Tendenz, sich für Underdogs einzusetzen, entstanden ist. Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe zum Beispiel wirklich nicht, gerade in einem gewissen Literatursegment, wo es dann darum geht, diese kaputten, psychisch mehr als angeschlagenen, aber unfassbar reichen und unfassbar mächtigen Männer, die natürlich da in diesen Geschichten überhöht werden, die aber so unfassbar nah an der Realität sind, wie man ja eben wieder schön sehen kann. Nur, dass die aktuellen Herren in der Regel nicht so wahnsinnig sexy sind und dass sie sich auch nicht von, und dass sie sich auch nicht von, ja, dass sie sich eben auch nicht von einer gutherzigen und vielleicht zunächst mal auch ein bisschen naiven reinen, hübschen, jungen Frau retten lassen. Ja, das ist einfach, ich meine, keine Ahnung, also was das für Fantasien sind, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wo da der Reiz liegt. Aber gut, ich will da nicht urteilen, und es mag ja sein, dass das irgendwie total toll ist, und ich kapiere es aber nicht. Ich glaube einfach, dass man Spannung und interessante Plots ganz anders erzeugen sollte als über ein Machtgefälle in der Geschichte.
Punkt, genau.
Punkt.
Können wir damit abhaken. Sag mal, jetzt habe ich ja eine ganze Weile lang über meine, sagen wir mal, liebste oder prominenteste Autorin erzählt. Gibt es bei dir auch eine solche?
Nein. Also es gibt ganz viele letztlich, und ich Lieblingsautorinnen, das ist auch so ein bisschen hoch aufgehängt. Aber wen ich wirklich total toll finde und wer mich vielleicht auch in ähnlicher Weise geprägt hat, wie es bei dir Anne McCaffrey war, das war bei mir womöglich Rita Mae Brown. Mhm. Die hatte ich ja auch schon öfter erwähnt. Ja. Ich habe jetzt leider im Gegensatz zu dir jetzt ad hoc nicht bei Wikipedia nach ihr nachgeguckt. Das kann ich ja vielleicht mal machen, während ich hier weiterrede. Ich habe Rita Mae Brown als Teenager entdeckt und habe mich unglaublich amüsiert über ihre Bücher. Die, muss man jetzt mal sagen, also Rita Mae Brown ist lesbisch, und das ist in ihren Romanen, also nicht in den Katzenkrimis, zu denen komme ich gleich noch, sondern in ihren früheren Geschichten immer durchaus ein Thema. Mhm. Also da ist einfach tatsächlich dieses queere Leben spielt eine ganz große Rolle, bevor man es jetzt irgendwie tatsächlich, also zumindest in unserer mitteleuropäischen, deutschen Wahrnehmung als queer bezeichnet hätte. Und ich fand aber diese Geschichten, das hat mich, also zum Beispiel, das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert, ob es jetzt die Protagonistin sich in einen Mann oder in eine Frau verliebt hat oder wie auch immer. Ich fand immer schon die Storys richtig geil. Also sie hat einfach unglaublich, hat einen wahnsinnigen Humor, hat unglaublich dichte Geschichten geschrieben, auch sehr, sehr unterschiedliche, also wirklich sehr politisch zum Teil historische Romane, zum Teil zeitgenössische Romane. Familien werden unters Brennglas genommen, ganze Gesellschaften, Kleinstadtleben, Dorfleben und so weiter. Es ist wirklich total spannend, das zu lesen, und gleichzeitig unglaublich unterhaltsam. Also so wirklich richtig, es macht total Spaß, in diese Geschichten einzutauchen. Die sind nie langweilig, die sind super süffig durchzulesen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja mal cool. Sie hat immer coole Frauenfiguren natürlich. Mhm. Sie hat aber auch trotzdem immer starke und coole Männerfiguren geschrieben, die jetzt nicht so wichtig waren wie die Frauenfiguren, aber es gibt sie trotzdem. Und die sind, da sind jetzt keine solchen totalen Schlappschwänze, Weicheier dabei, sondern das sind alles auch gute Typen. Und sie hat immer viele Tiere in den Romanen, was ja auch mich total anspricht. Und es war für mich so, ja, vielleicht unbewusst war das für mich so ein Vorbild, dass ich mir dachte, okay, also so wie Rita Mae Brown zu schreiben, würde ich auch gerne.
Okay, weil du gerade von Tieren sprichst, eine Sache muss ich noch ergänzen, die dir dann Anne McCaffrey wahrscheinlich noch mehr ans Herz hängen wird. Sie ist nämlich später nach Irland gezogen und hat im County Wicklow eine Pferdezucht betrieben, nebenbei noch.
Großartig, Wahnsinn. Ja, das ist der Hammer. Also was ich bei Rita Mae Brown ein bisschen schade finde, also was heißt schade, dass sie eben tatsächlich so seit Anfang der 90er Jahre, 1990er Jahre, muss ich da, naja gut, nö. Also
ja. So weit sind wir noch nicht.
So weit sind wir noch nicht. Aber ich meine, die sind ja jetzt nun auch schon ein bisschen her. Also seitdem schreibt sie vor allen Dingen Krimis mit ihrer Katze. Mhm. Und das sind cozy Crime Stories, die ich auch sehr, sehr mag. Die hatte ich ja auch schon mal erwähnt.
Genau.
Die Mrs. Murphy Mysteries und die zum Teil auch ganz schön brutal sind, okay. muss ich sagen. Aber auch natürlich, also vom Tonfall und von der Tonalität her auch alles wunderbar. Aber da fehlt mir so ein bisschen, da fehlen mir eben so diese anderen Themen, die sie eben in ihren früheren Romanen durchaus reingebracht hat. Also ja, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist eine Stimme, die sollte sich gerade heutzutage auch nochmal dringend erheben und nochmal die eine oder andere Duftmarke setzen.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Absolut. Weißt du, was mir übrigens gerade so aufgefallen ist? Ich habe ja momentan seit heute so richtig läuft ja bei Lovely Books eine Hörrunde zu meinem Krimi und ich habe tatsächlich nur weibliche Teilnehmerinnen. Also gerade auch bei dem Krimi hätte ich jetzt im Zweifelsfall gedacht, da bewerben sich dann eben auch Männer. Nun muss ich jetzt dazu sagen, okay, ich habe mir jetzt nicht alle der BewerberInnen komplett bis ins letzte Stück irgendwie die Profile angeguckt, sondern eben halt, es sind die ausgewählt worden, wo ich das Gefühl hatte, mit denen wird da was gehen. Und im Nachhinein habe ich dann an den E-Mail-Adressen festgestellt, ja, das sind alles Frauen.
Ja, witzig, ja. So ist es. Aber ich habe bei Lovely Books ist mir, glaube ich, überhaupt noch nie ein Kerl untergekommen.
Ah, das könnte natürlich auch sein. Wobei, ich bin da. Aber ja, gut, ich mache dann die Leserinnen eher als derjenige, der sie verursacht, eher als dass ich irgendwo mitmache. Genau. Da stimmt natürlich, ja.
Ja. Also natürlich sind Autoren auf Lovely Books, aber ich habe noch keine, aber gut, vielleicht ist natürlich, sind meine Bücher, die ziehen natürlich keine Männer an. Das ist ja auch schon wieder so ein Vorurteil, weil ich mir ja dann durchaus gerne das Label trotz allem Liebesroman gebe. Ich meine, ich könnte mit den meisten meiner Büchern auch ein anderes Label verpassen, aber da winken ja Männer schon mal per se ab.
Ich nicht.
Das, ja, du nicht, aber du bist da ja auch ein Einhorn in der Beziehung.
Okay.
Also das ist eben auch so schade, weil keine Ahnung, ich hätte auch gern mal einen Kerl in einer meiner Leserunden. Die hätten dann auch in den Büchern, ich meine, du hast ja auch Spaß und es gibt also so eine Handvoll Männer, kenne ich auch, die meine Bücher lesen, ohne dass ich sie dazu gezwungen habe, ohne dass sie mit mir verwandt, verschwägert oder sonst irgendwie verbunden sind, die Bücher wirklich gerne lesen und mir immer sehr nettes Feedback geben. Und also die lesen sie nicht nur, die kaufen sie auch zum Teil. Also das finde ich wirklich dann ganz besonders erfreulich natürlich. Aber da scheint es ja auch so ein Imageproblem zu sein, dass sich viele männliche Leser halt, nennen wir sie doch einfach Leser gut. Dass sich Leser scheuen, zu vermeintlicher Frauenliteratur zu greifen. Und allein diese Sparte nervt mich schon. Gibt es denn Männerliteratur?
Gute Frage. Nee,
da gibt es, ja. Im Buchladen steht dann irgendwie Frauenliteratur und es stehen, was weiß ich, Thriller und Politromane und Biografien und Dings, aber es steht nirgendwo Männerbücher.
Ja, stimmt.
Das ist doch total bekloppt.
Ja, richtig, wovon sollten die auch handeln? Also jetzt so.
Ich meine, es macht irgendwie so schon, ich meine, da sowieso die allermeisten Lesenden ja Frauen sind, aber wofür dann diese Masse dann auch noch das Extra-Label Frauenliteratur braucht, ist
vielleicht
mir auch ein Rätsel.
Weißt du, vielleicht war das ein Zugeständnis, wenn wir euch schon nicht in den Feuilleton-Himmel erheben, dann kriegt ihr wenigstens ein eigenes Genre.
Ja, toll. Vielen Dank
auch. Kann ja sein.
Ja, kann sein.
Hast du denn auch irgendwie eine Lieblingsprotagonistin?
Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Nee. Also ich weiß wirklich, also es ist echt schwer, da jetzt irgendwie jemanden rauszunehmen. Also ich habe natürlich immer, wenn ich mir jetzt so diese Bücher überlege, die ich gerne lese, da finde ich dann ganz häufig eben die weibliche Hauptdarstellerin, finde ich natürlich dann auch besonders gut. Aber dass ich sage, ich habe jetzt so eine Lieblingsprotagonistin, die über allem steht oder über vielem steht, kann ich echt nicht sagen.
Okay, ja, da hast du natürlich recht. Also so, ist auch eher schwer, weil eben es gibt so viele. Ich hatte mir jetzt vorhin einfach mal spontan eine ausgesucht, weil ich auf die jetzt kürzlich durch einen Post bei Facebook, glaube ich, irgendwie gekommen bin, vom Autoren, der sie als eben eine der Hauptfiguren in seinem einen Roman, ja, in einer, oh Gott, Reihe, ich weiß nicht, drei oder vier Bücher sind's, hier Sam Feuerbach, der hat eine wunderbare, ja, doch, man kann sagen, High-Fantasy-Reihe, der Totengräbersohn. Und da gibt es eben eine weibliche Protagonistin, die so herrlich in dieser Geschichte verankert ist. Die ist auch so dieses typische Underdog irgendwie, aber es steckt natürlich unheimlich viel mehr in ihr, und dieses Underdog-Dasein als Waisenkind in so einer mehr oder weniger mittelalterlichen Hafenstadt, das macht sie natürlich auch total tough. Ja, und die ist so cool in Verbindung mit dem doch manchmal ein wenig schwach beleuchteten männlichen Hauptdarsteller, ist wirklich herrlich. Also die heißt Aros, was letztendlich, wie sich irgendwann rausstellt, Spoiler-Alarm, dieser Name kommt daher, dass sie mehr oder weniger auf einem Stück Holz treibend irgendwie gefunden wurde, und dieses Holz, da stand Aros drauf. Es stellt sich dann irgendwie raus, dass das der Rest eines legendären Schiffes namens Albatros ist, wo es eine Katastrophe gegeben hat, und alle sollen da eben gestorben sein, sie nicht. Und das hat auch so ein bisschen was miteinander zu tun, und da will ich jetzt nicht zu sehr spoilern, aber die ist so eine coole Type, und ja, die wächst im Prinzip auch im Lauf der dieser ganzen vier Bücher immer mehr, so dass es dann das wird ja meistens so hin und her geschaltet zwischen diesem Farin, der Totengräbersohn ist, und ihr, und ich weiß immer nicht, welchen Strang ich lieber verfolgen möchte, weil das ist irgendwann beides so cool, und natürlich kommt es zum Schluss dann eben auch ziemlich gut alles zusammen. Also ist auch eine Sache, definitiv eine Leseempfehlung und auch eine Hörempfehlung, weil die sind auch grandios vertont.
Sehr schön. Apropos, jetzt nähern wir uns ja schon langsam unserer Rubrik des aktuellen Lesestoffes an.
Ja. Da könnte ich ja einfach mal Mats abmachen, dann kannst du loslegen, ne? Moment.
Ja.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Hau raus. Ja, ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal einen Doppelschlag zu vermelden. Oha. Das kommt ja nicht so oft vor, dass ich Bücher parallel lese. Genauso wenig, wie ich Bücher parallel schreiben kann, lese ich auch parallel. In dem Fall habe ich es getan oder tue ich es. Es hat die unterschiedliche Gründe. Und witzigerweise sind es tatsächlich auch Bücher von Autorinnen. Das ist zum einen mal, lese ich eine englischen Cozy Crime, und zwar von M.C. Beaton. Das ist das Pseudonym einer schottischen Schriftstellerin, Marion Chesney, glaube ich, heißt sie im wahren Leben.
Das passt ja dann mit M.C. wahrscheinlich, oder?
Genau. Und ja, und sie hat eine Reihe, die Agatha Raisin Reihe.
Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber als Film kann das auch sein?
Ja, genau. Es ist eine Serie. Es wurde auch verfilmt und es gibt da gefühlt 7 Millionen Bücher. Und ich hatte das so gar nicht richtig auf dem Schirm und habe ich mich kürzlich mit jemandem unterhalten und die hat mir das empfohlen und hat gemeint, das könnte dir Spaß machen. Und dann habe ich einfach mal wirklich mitten aus der Reihe habe ich mir ein Buch rausgezogen. Also die englische Version heißt Agatha Raisin, There Goes the Bride. Das war letztlich dann das günstigste.
Okay.
Habe ich mal irgendwie ein bisschen Schnäppchen erlaubt. Und ist wirklich eine ganz süffige Geschichte. Die Agatha ist nämlich, also die ist so eine Frau in den besten Jahren, wahrscheinlich so mein Alter. Alleinstehend, Hüftschaden, Kettenraucherin.
Okay.
Habe ich jetzt beides nicht. Ich habe weder einen Hüftschaden noch bin ich Kettenraucherin.
Ich habe mich gerade gefragt, inwiefern du da eine Parallele zu dir siehst.
Altersmäßig.
Okay, alles klar.
Dann ist sie, außerdem hat sie irgendwie also chronisch schlechte Laune. Das ist auch sehr sympathisch. Das ist auch so eine kleine Parallele. Und offensichtlich ist es schon wirklich jetzt relativ weit fortgeschritten, dieser Teil in der Reihe, weil da habe ich schon das Gefühl beim Lesen, dass da so ein bisschen es nicht schaden würde.
Achso, Vorwissen vorausgesetzt wird, ja.
Ja, also, oh, ja, wenn man schon die früheren Bände kennen würde. Aber egal, man kann sich trotzdem so zusammenkaspern und es ist ganz nett. Also ich bin da jetzt ungefähr bei der Hälfte und es ist die sehr junge Verlobte ihres Ex-Mannes praktisch unmittelbar vor dem Jawort zu Tode gekommen. Das ist pikant, ja.
Jo, Mensch.
Ja, Mensch. Und das andere ist auch von einer Kollegin von Franziska Erhardt und ihr Roman heißt Die vermutlich beste, schlechteste Idee ever. Und da bin ich, was ich den Titel finde ich schon total genial. Deswegen, der Titel und das sehr hübsche, sehr bunte Cover waren für mich ausschlaggebend, mir dieses Buch zu kaufen, genau. Weil ich das so, ich fand es so cool. Ich habe da bin ich drauf gekommen, weil ich jetzt im Moment gerade dabei bin, meinen Debütroman und den Nachfolger zu entstauben und neu zu veröffentlichen unter neuen Titeln. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen geguckt, was denn so im sogenannten Chiclet-Bereich jetzt zurzeit irgendwie Cover-Style und so weiter hübsch ist. Und da bin ich über die Franziska gestoßen und dann eben über dieses Buch. Und dann dachte ich mir, das klingt ja so cool und so witzig. Habe ich es mir gekauft und habe vorgestern damit angefangen. Bin jetzt so, habe ungefähr ein Viertel und es ist sehr, sehr nett. Sie hat auch eine sehr coole weibliche Protagonistin, die so, also gefällt mir ausgesprochen gut.
Sehr cool.
Ja.
Ja, dann bin ich jetzt dran. Ja, na, also ich habe tatsächlich jetzt vor sehr kurzem deinen zweiten Wahlroman beendet und bin natürlich wieder mal zwischen Lachen und Weinen hin und her gerissen gewesen. Ja, Simone hat mir irgendwann schon mal mir so angeguckt, meinte, sag mal, wird's jetzt mal langsam gut sein? Du hast jetzt hier schon ein Paket Taschentücher verbraucht irgendwie aus diversen Gründen und ja, es ist aber so schön und ich freue mich auch schon richtig auf den dritten Teil. Ich glaube, den habe ich mir jetzt direkt, den gibt es ja noch nicht als Hörbuch, oder?
Noch nicht, aber dauert nicht mehr.
Genau, das kommt irgendwie
kannst
so in
warten.
Der Richtung. Ja, dann warte ich da noch. Aber das ist, ja, und weil du ja da gerade kurz vor Ende der Geschichte auch noch einen gewissen Sean aus einem gewissen Dörfchen namens Kirkby angeteasert hast sozusagen, musste ich mir dann natürlich das ebenfalls schon auf meinem Reader befindliche Bed and Breakfast für Kirkby gleich reinziehen als nächstes und bin ja gerade mehr oder weniger mit, wie heißt sie? Oh Gott.
Colleen.
Ja, mit Colleen. Gerade irgendwie angekommen und ja, es fühlt sich auch schon gut an. Also insofern
Ach, sehr
passt
schön.
Wunderbar Ach. Wieder. Ja, kann man einfach nur sagen.
Ich bin sehr gerührt von dir, lieber Christian.
Ja, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Aber weißt du was? Ich hätte jetzt auch noch mal ein Current Watch Update. in Verbindung mit einem What the fuck und Redebedarf.
Oh ja, hau raus.
Lucifer? Letzte Staffel? Ach, ich bin
jetzt endlich mal fertig. Okay.
Ist das jetzt?
Habe ich ja schon fast wieder verdrängt.
Ich bin vorher nicht dazu gekommen, weil ich ja gelesen habe unter anderem ausnahmsweise mal und versucht habe, Podcasts zu hören. Aber ich bin ständig hin und her gerissen zwischen, ist das jetzt einfach nur pathetischer Dreck? Und versuchen sie es, sagen wir mal, den Leuten einfach zu machen, aufzuhören? Oder ist das irgendwie doch grandios? Weil, sag mal bitte deine Meinung dazu.
Also es, bei mir ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber ich kann dieses Gefühl teilen. Das hatte ich irgendwie, glaube ich, auch. Also die letzte Folge war schon irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, es gab, also jetzt mal so insgesamt in der Serie gab es ein paar, oder in der Staffel gab es so ein paar originelle Dinge, die, wo ich dachte, okay, ja, das ist witzig, das ist nochmal ein interessanter Dreh. Mhm. Aber, also ich meine, auch wirklich sehr hübsch, wie Lucifer es dann geschafft hat, aus der Nummer rauszukommen, da doch nicht Gott zu werden. Jetzt haben wir das total gespoilert, natürlich. Sorry.
Aber also ich muss auch wirklich sagen, also es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte mir wirklich die letzte Folge gar nicht mehr angeguckt, weil zwischendurch ist es wieder so super Hollywood gewesen, was ich ansonsten eigentlich in dieser Serie immer als wohltuend nicht so sehr empfunden habe. Ja, weil ich fand immer, dass so diese Päckchen pro Folge immer ganz cool geschnürt waren und das alles ziemlich vielschichtig irgendwie da beleuchtet wurde. Aber ich hatte dann immer so das Gefühl, oh, jetzt müssen sie da noch irgendwie so ein Ding reinbauen. Und also entweder so nach dem Motto, naja, die Leute wissen alle, es ist eh die letzte Ding, da können wir ja nochmal so richtig Blödsinn machen und da Sachen machen, die man sonst einfach nicht tun würde. Aber dann kamen plötzlich wieder so Sachen, wo ich mir dachte, oh ja, cool. Und ja, ich bin ehrlich, also so die allerletzte Folge, die hat ja wirklich eigentlich fast jeden letzten Knoten noch verknüpft und teilweise ja wirklich den Bogen zu ganz zum Anfang gespannt, was ich schon ganz cool finde. Aber
ich verstehe dich.
Ich finde, dass es schade ist, dass sie nicht an irgendeinem Punkt wirklich, sagen wir mal, der durchaus da gewesen wäre. So, ich würde mal sagen, so ungefähr eine Viertelstunde vor Ende dieser letzten Folge, finde ich, da hätte man sagen können, ja, so kannst du es lassen. Und dann kommen ja diese ganzen, naja, Abbinder sozusagen. Ja, interessant, aber es hat mir jetzt quasi so ein bisschen die eigene Fantasie auch genommen, weil mir wurde ja erzählt, wie es weitergeht. Ja, ja. Fand ich jetzt so ein bisschen schade und gut, ist jetzt in Ordnung, muss ich mir nicht mehr angucken. Ja, also gut, dann ist es ja schön, dass ich da nicht ganz alleine bin in diesem, in dieser ambivalenten Sicht der Dinge.
Ja, total. Also ich meine, es ist, ich musste auch sagen, also ich war dann schon irgendwie traurig, dass es vorbei war und andererseits war es dann einfach auch jetzt dann, ja, es war jetzt halt einfach auserzählt und es wäre schon irgendwie schöner und cooler gewesen, wenn sie es so ein bisschen offener gestaltet hätten. Gar nicht, weil ich dann noch die Chance auf eine weitere Staffel hätte haben wollen, sondern einfach, wie du sagtest, dass man so die eigene Fantasie noch ein bisschen bemühen könnte.
Ja, richtig. Ja. Also das ist ja eigentlich das, was ich auch in guten Büchern schön finde, dass man, sagen wir mal, das Gefühl hat, okay, hier kann ich die handelnden Personen einfach mal verlassen. Ich tue es zwar mit einem weinenden Auge und auch einem lachenden, habe aber das Gefühl, das läuft schon.
Mhm. Ja. Ja, naja. Ich gucke ja zurzeit mal wieder also einfach, weil ich irgendwie mehr Aufregung gerade nicht vertrage, zum x-ten Mal Downton Abbey. Ach, mehr schaffe ich im Moment emotional, glaube ich, nicht.
Gut, ich habe festgestellt, oder wir haben hier festgestellt, dass irgendwann im Februar oder so, hat Prime Emergency Room freigegeben für Prime. Und wir sind jetzt mitten in Staffel 4 von 15. Es macht noch Spaß.
Da habt ihr ja noch zu tun.
Ja, da haben wir noch ein bisschen zu tun.
Ja, Wahnsinn. Nee, also das ist, ich finde es tatsächlich echt so ein bisschen schwierig im Moment irgendwie, mich wieder auf eine neue Serie einzugrooven. Da ich gucke auch ganz gerne This Is Us. Da sind wir jetzt gerade auch in der 6. Staffel, in der finalen, aber da releasen sie ja auch nur irgendwie gefühlt alle 3 Wochen mal wieder eine Episode. Und außerdem sind die ja auch oft so... so emotional anstrengend, kann ich auch nicht immer gucken, also es ist irgendwie...
Ich freue mich schon auf Picard. Schwierig.
Ja, da gucken wir jetzt auch gerade nochmal die 1. Staffel, damit wir dann die 2. irgendwie überhaupt begreifen.
Ja. Trailer schon so ein bisschen gesehen, endlich.
Das wird sicherlich cool. Ja, mein Gott. Ja. Jetzt haben wir den Frauentag abgenudelt.
Ja, ich würde mal sagen,
nein, ich hab das
passt auch. Ich verstehe dich. Glücklicherweise hast du das ja gesagt.
Ja, ich habe
gesagt. Du darfst das. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir satteln unsere Rösser und reiten in den Sonnenuntergang, oder?
So machen wir es. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder mit einer recht interessanten Folge.
Ich denke auch. Also der Witz ist, was ihr nicht wisst, die haben wir schon vorher aufgenommen.
So ist es.
Also macht's gut.
Macht's gut, tschüss.